Dankeschön. Ja, also ich werde jetzt erstmal euch ein bisschen einen Überblick geben, quasi über die philosophischen Grundlagen, mit denen ich auf Social Media schaue. Zwei zentrale Konzepte, einmal das der Entäußerung, da geht es dann um Hegel und um Kapp. Und zum anderen das der Entfremdung, da geht es dann um Marx und um Günther Anders. Und jeweils erläutern, wie die jeweiligen Autoren sich quasi damit beschäftigt haben, was sie daraus machen. Und dann immer zeigen, wie ich meine, dass man das auf Social Media anwenden könnte. Und zum Schluss nochmal versuchen zu zeigen, was das wohl für unser Bewusstsein bedeutet, wenn wir ständig mit Social Media umgehen. Meine Ausgangsfrage ist die danach, welche Möglichkeiten der Erfahrung Technik vermittelt und was das für unsere Freiheit bedeutet. Daraus ergibt sich als erstes theoretisch die Notwendigkeit eines qualitativen Erfahrungsbegriffs, das heißt einen, der sinnvoll zwischen bloßem Erleben und bewusster Erfahrung unterscheiden kann. Und dann gibt es noch die Zusatzfrage, weil eben Technikphilosophie, das heißt, ich muss mich auch damit auseinandersetzen, was andere Leute so unter dem Begriff der Technikphilosophie machen. Und da kommt sehr oft vor, dass Leute glauben, man könnte irgendwie technischen Objekten Subjektivität zuschreiben. Deswegen gibt es die Zusatzfrage, woher kommen diese Vorstellungen, dass das möglich wäre? Das macht dann notwendig auch noch zusätzlich einen Subjektbegriff, in dem eben Subjektivität mehr ist als das punktuelle Zusammenfallen von Handlungsfähigkeit und Handlungsperspektive. Da würde ich, glaube ich, direkt gerne ein Beispiel bringen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es gab diesen Durchsteckschlüssel in Berlin der 20er Jahre, der quasi die Leute dazu anhalten sollte, die Ausgangssperre einzuhalten. Und es gibt dann zwei prominente Varianten des Aufgreifens quasi davon als Beispiel für Technik. Und zum einen gibt es das eben bei Latour, der auch einen ganzen Essay darüber geschrieben hat, wie das jetzt zeigt, dass in diesem Schlüssel ja eine Agency steckt. Also der Schlüssel ist da plötzlich irgendwie das Subjekt, das uns dazu anhält, die Tür jetzt auch wirklich zu verschließen und das Haus nicht zu verlassen. Und das Ganze kommt bei Arendt auch vor und die sagt so, naja, ist ja wunderbar, ist einfach ein Gegenstand. Und anhand der Erfahrung, die wir auch haben, wie Leute damit umgegangen sind, können wir zeigen, sie haben sich einfach solidarisch miteinander verbündet gegen den Schlüssel und haben auf die Ausgangssperre scheißen können, weil der Schlüssel eben gar nicht so ein krasses Subjekt war, sondern einfach nur ein Gegenstand. Genau, ich glaube, dass diese beiden Fragen bzw. die Notwendigkeiten, die sich aus ihnen ergeben, ganz gut verbunden sind und deswegen lösbar sind mit dem Konzept der Erfahrung aus der Phänomenologie des Geistes, eben von Hegel. Ich werde das jetzt einmal so ganz straff vorstellen. Der Teil, der besonders wichtig ist, der kommt dann nachher nochmal, den greife ich nochmal auf. Als erstes ist wichtig, das ist ein dreischrittiger Erfahrungsbegriff. Als erstes kommt die Entäußerung. Das ist die direkte Auseinandersetzung mit der, beziehungsweise eben dann auch daraus hervorgehend die Bearbeitung der äußeren Welt mit auf der Subjektebene dem vorläufigen Ergebnis eines selbstständigen Selbstbewusstseins. Im nächsten Schritt folgt die Verdinglichung. Das ist relativ, ja, so wie das Wort das nahelegt. Da geht es um die Tatsache, dass die Bearbeitung der äußeren Welt eben dazu führt, dass wir neue Gegenstände hervorbringen. Und das bedeutet auf der Subjektebene, dass der prekäre Status der Selbstständigkeit überwunden wird, indem er eben im Gegenstand konserviert wird. Das heißt, das selbstständige Selbstbewusstsein als entäußerte Substanz ist im Gegenstand aufgehoben und dadurch kann sich eben dieses Selbstbewusstsein auch mit diesem von ihm hervorgebrachten Gegenstand identifizieren. Im dritten Schritt folgt dann die Entfremdung. Das ist der Verzicht auf den alleinigen Anspruch auf die so hervorgebrachten Gegenstände und eben auch damit der Verzicht auf den alleinigen Anspruch auf die so entäußerte eigene Substanz. Das heißt, es ist Subjektwerden, ist Subjektwerden für andere. Und zwar, indem man sich in der abstrakten Allgemeinheit dann der Sprache auf den Begriff bringt und darin eben genau diesen Unterschied auch erfährt und real macht zwischen dieser abstrakten Allgemeinheit und dem eigenen Bewusstsein als Besonderes. Aber, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, immer zu den Bedingungen dieser Allgemeinheit. Das heißt, Ich habe auch nur das zur Verfügung. Ich kann mich nur in diesem Zusammenhang, in dieser Allgemeinheit, die vorgefunden wird, als Besonderes setzen. Und das heißt Subjektivierung, so verstanden, und ich denke, man sollte das ungefähr so verstehen, erweist sich eben als Prozess, der zutiefst abhängig ist und zutiefst abhängig macht von den vorgefundenen Bedingungen in der Welt. So, ich hatte versprochen, ich erkläre Entäußerungen noch mal ein bisschen deutlicher. Und zwar ist das im Kapitel der Wahrheit der Gewissheit seiner selbst und beginnt mit dem großartigen Satz: Bewusstsein ist Begierde überhaupt. Und ich denke, damit ist eigentlich schon sehr viel gesagt. Also Bewusstsein ist als allererstes immer das Bewusstsein um die eigene körperliche Lebendigkeit, die sich eben in der Begierde ausdrückt. Das heißt auch, Selbstbewusstsein entsteht aus der Reflexion auf diese eigene Begrenztheit. Also die, in der Begierde artikuliert sich ja quasi ein Mangel, ein Fehlen, das dann eben in der Begierde auf Überwindung hofft. Das heißt, Selbstbewusstsein als solches ist immer sinnlich, verkörpert und begehrend. Und nur so ist es lebendiges Selbstbewusstsein. Und das nötigt natürlich diese Auseinandersetzung mit der äußeren Welt auch auf. Weil nur durch diese Auseinandersetzung, nur durch die Bearbeitung der Welt, kann ich eben darauf hoffen, dass die Befriedigung der Begierde tatsächlich möglich ist. Das beinhaltet auch, dass ich mich aussetze. Also ich gehe, ne, also ich muss als dieses sinnliche, verkörperte, Begehrende rausgehen in diese äußere Welt. Und als solches bin ich sichtbar, als solches bin ich hier ausgesetzt. Und das ist eben ganz klar die Bedingung quasi, dass bevor ich überhaupt wirklich Subjekt werden kann, muss ich mich der äußeren Welt erstmal aussetzen, die zu diesem Zeitpunkt dann quasi erstmal mehr weiß über dieses Selbstbewusstsein als ich selber, weil ich das erst hinterher retrospektiv erkennen kann, erst retrospektiv sagen kann, darauf reflektieren kann, was eigentlich die Begierde motiviert hat, auch wenn die Genese eben davor ist. Das heißt, in der Bearbeitung der äußeren Gegenstände bestimmt sich das Selbstbewusstsein einmal eben zu dieser Lebendigkeit, indem die Begierde den Maßstab der Bearbeitung setzt, und zum anderen zum reinen Bewusstsein, das eben dann in der Auseinandersetzung, in der tatsächlichen, quasi die Art der Bearbeitung formt. Also es ist quasi die Hemmung der Begierde, ist das reine Bewusstsein, dass die Begierde so umformt, dass ich die Welt überhaupt so bearbeiten kann, dass sie dann auch dazu taugt, meine Begierde zu befriedigen. Yay. Genau, und in dieser Behauptung seiner Selbstständigkeit gegen die äußere Welt, also ich setze das ja durch quasi, das ist die Selbstständigkeit, erfährt sich das Selbstbewusstsein dann als eins, das wirklich und wirkend ist in der Welt. Und eben die Verantwortung für das eigene Tun sich selbst zurechnen und die auch übernehmen kann, obwohl man am Anfang noch dieser leere Sack Bewusstsein eigentlich war. Also retrospektiv kann ich das dann mir zurechnen, als das, was daraus entstanden ist. So, große Frage, was hat das mit Technik zu tun? Überraschenderweise bin ich nicht als Erste darauf gekommen, dass man das irgendwie in Verbindung bringen könnte, sondern es gibt aus dem 19. Jahrhundert das Buch, man hört da auch ein bisschen vielleicht raus, worum es gehen könnte, nämlich Grundlinien einer Philosophie der Technik. Das ist von Ernst Kapp. Der war im Vormärz recht aktiv und hat sich dann spontan entschieden, in die USA zu migrieren, war aber bereits Hegelianer. Und ist dann in den USA quasi auf eine noch weniger bearbeitete Natur gestoßen und hat gedacht, irgendwas ist da doch. Genau. Deswegen geht es zentral tatsächlich in diesen Grundlinien um das Konzept der Entäußerung und wie sich das auf Technik niederschlägt. Das zentrale Konzept von Kapp ist das der Organprojektion. Die These dabei, die Herstellung technischer Gegenstände folgt genau denselben Regeln wie das, was ich gerade vorgestellt habe, Entäußerung und eben dann auch in der Folge die Verdinglichung in den Gegenständen, die hervorgebracht werden auf diese Weise. Projektion soll dabei heißen, beziehungsweise verdeutlichen, dass es das Verlegen eines Innerlichen in das Äußere ist und dass dieses Innere überhaupt erst in diesem Äußeren zur Anschauung gebracht werden kann, gleichzeitig aber auch das Äußere überhaupt erst so gewählt wird, dass es geeignet ist, genau dieses Innere zur Anschauung zu bringen. Es gibt dann lange Absätze über die verschiedenen Arten von Äxten in diesem Buch, die ich euch erspare, die jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig sind. Was projiziert wird, ist dann aber entscheidend, nämlich es ist eine bestimmte Tätigkeit. Also es heißt Organprojektion, ist aber nicht so, dass die Vorstellung dahin ginge, es würden Organe projiziert. Sondern es geht darum, dass man eben im Werkzeug einzelne Tätigkeiten isolieren kann und potenzieren kann und auch neu kombinieren kann. Also unabhängig davon, mit welchen Tätigkeiten das in den menschlichen Organen zusammenfällt, welchen Wirkungszusammenhang es im Körper mit anderen Organen gibt oder eben auch nicht gibt. Das dann bei der Kombination der Punkt. Und diese Entwicklung ist halt eine exponentielle. Ne? Also je mehr ich schon isoliert, potenziert und kombiniert habe, umso verrückter wird das quasi. Also es werden immer komplexere Werkzeuge und wir kriegen nach und nach ein Problem damit, nachzuvollziehen, wie das jetzt mit uns zu tun hat, was da die konkrete Tätigkeit ist, weil das sich immer weiter entfernt. Wenn es gut läuft, können wir das. Also wenn es gut läuft, dann können wir sehen, ah ja genau, das war hier diese Subjektivität, die funktioniert so und so, für die ist es total wichtig, dass sie eine Axt hat und eben noch zwei weitere Kleinigkeiten, deswegen sieht die Axt so aus und nicht so wie die von den Leuten 500 Kilometer weiter nördlich oder so. Je komplexer das wird, umso schwieriger wird das aber eben. Es gibt dann noch einen Zusatzfaktor, den verdeutlicht Kapp an der Entwicklung der optischen Linse. Und zwar ganz, 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 ganz wichtig, so wie eben die Mechanismen der Begierde nicht klar sind, bevor ich anfange, sie in der Welt zu artikulieren, müssen auch die mechanischen Voraussetzungen innerhalb der Organe nicht bekannt sein. Die optische Linse ist genau das. Also man hat sich irgendwie überlegt, man bräuchte sowas in der Art wie eine optische Linse. Dann hat man so vor sich hingewirkelt, irgendwann hatte man eine und dann hat man festgestellt, oh, das ist ja wie das Auge. Also man hatte nicht vorher den Einblick, wie das Auge funktioniert, sondern man hat erst die Linse entwickelt, irgendwie abstrahiert von der Idee, das Sehen verstärken zu können oder sowas. Genau. Das heißt, und das ist mir ganz wichtig, das motiviert diese Vorstellung von Agency oder von irgendeiner Art von Subjektivität in den Objekten, weil wir das nicht mehr erkennen können, weil wir auf der Ebene sind, wo wir unglaublich komplexe Werkzeuge haben, unglaublich komplexe technische Gegenstände, an denen eben nicht so einfach ersichtlich ist, welche Tätigkeit da jetzt quasi projiziert wurde, können wir auch nicht mehr erkennen, was das mit uns zu tun hat. Also diese Subjektivität, die da zugeschrieben wird, ist eigentlich die unsrige, die im Herstellungsprozess in die Gegenstände eingegangen ist, in die Werkzeuge eingegangen ist. Wir erkennen das aber nicht mehr. Und deswegen denkt man dann, das wäre quasi irgendwie jetzt die Subjektivität der Maschine. So, was bedeutet das für Social Media? Wir haben den bewusst gemachten Gegenstand der Bearbeitung und das ist die Darstellung der eigenen Identität. Die Gestaltung der eigenen Performance muss dann aber entsprechend der Vorgaben innerhalb der jeweiligen Plattform gestaltet werden. Wobei, also es sind immer so Abweichungen möglich, die haben aber immer Nachteile gegenüber der Anpassung an diese Vorgaben. Und deswegen glauben wir irgendwie in so einem engen Sinn oft, wir wären das Produkt. Also das ist so, glaube ich, bei allen schon mal vorgekommen. Man unterhält sich so mit Leuten über Social Media und irgendwas mit Daten und dann so, ja, du bist das Produkt. Und das ist halt eben genau der Fehler, den man dann macht, weil man bearbeitet quasi sich selbst. Man bearbeitet die eigene Identität so, dass sie irgendwie gut darstellbar ist, dass sie gut zur Darstellung gebracht werden kann, die Resonanzen bekommt, die man eben haben möchte und glaubt dann, man selber wäre quasi dieses Produkt, das da ausgestellt wird von Seiten der Plattform, was aber nicht der Fall ist, sondern die Plattform interessiert sich halt und das ist dieser Punkt mit der Entäußerung, dieses was nicht bewusst dabei gemacht wird, eben die raumzeitlichen Aspekte der Nutzung. Wann, wo, wie lange wird von wo aus über welches Endgerät auf die Plattform zugegriffen. Also es sind die materiellen Bedingungen eigentlich der Interaktion innerhalb der Plattform, die interessant sind. Und diese Bedingungen liegen eben in genau dieser Lebendigkeit, die Plattform vorgaukeln, überwinden zu können, in dieser raumzeitlichen Bedingtheit der Einzelnen selbst. Und sie sind, ne, also es ist irgendwie klar, wir sind nicht so qua Willen auf Facebook, sondern wir haben mindestens ein Endgerät vor uns, das uns das ermöglicht. Und das ist eigentlich der interessante Teil. Das heißt, wir müssen uns mit den materiellen Bedingungen und Verhältnissen auseinandersetzen, die vorgeben, wie wir in Social Media quasi diese reproduzieren. Und das mache ich dann eben genau mit diesem Entfremdungsbegriff. Jetzt als erstes mit Marx. Für Marx bedeutet Entfremdung das Fremdbleiben dessen, an das das Subjekt sich in der Arbeit entäußert, weil es sich eben um ihm entzogene Produktionsverhältnisse handelt. Das heißt, Rückschau auf diesen Hegelschen Erfahrungsbegriff, die Verdinglichung scheitert. Also dieses Mittelglied quasi bricht ab und klappt nicht und man hängt in so einer ewigen Schleife der Entäußerung fest, von der man irgendwie nichts hat, außer so ständige, selbstständiges Selbstbewusstsein, das aber eben auch festhängt. Also dieser Prozess kann sich nicht vollenden. Und gleichzeitig wird das aber forciert. Also diese Produktionskräfte erzwingen und absorbieren dann diese Entäußerung der Arbeiterin. Das heißt, es wird dieser Prozess auch immer wieder angestoßen, aber eben auch gleichzeitig davon abgehalten, sich zu vollenden. Und das heißt dann, das Individuum bestimmt sich eben gerade nicht zu sich selbst, indem es sich im bearbeiteten Gegenstand verdinglicht, sondern erlebt es als von sich entfremdet. Genau, und eben auch das Produkt dessen. Also es entsteht ja tatsächlich was die ganze Zeit dabei. Wir können uns aber aufgrund der Form, in der wir das machen, nicht damit identifizieren. Genau, ich muss kurz was trinken. Und so wird dann das verkörperte Individuum quasi zum individuellen Körper. Es ist dann schon Arbeitskraftbehälter, quasi durch diese Art der Produktion. Und die Produkte bleiben eben fremd, genauso wie eben es selbst. Also ne, dadurch, dass die Identifikation mit dem von mir geschaffenen Gegenstand scheitert, kann ich mich eben auch nicht selber darin erkennen. Genau, also es ist so ein ewiges Fremdwerden und Fremdbleiben quasi der äußeren Welt, das auch durch die Bearbeitung der äußeren Welt nicht in den Griff zu bekommen ist quasi. Genau, das greift dann Günther Anders auf. Der bezieht das in den 50er Jahren, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts vor allem auf Massenmedien, aber eben auch nochmal auf Produktionsverhältnisse. Ich mache erst die Produktionsverhältnisse. Und zwar sagt er, die bestimmende Erfahrung des Individuums sei eben die Selbsterfahrung als Konsumentin. Und insofern ist das problematisch, als wir auf dass Produktionsverhältnisse so sind, dass die Gegenstände, an denen wir uns als Konsumentin erfahren, keiner Bearbeitung mehr bedürfen. Also sie sind immer schon fertig, die sind immer schon da. Das heißt, wir müssen uns auch da in dieser Aneignung der äußeren Welt gar nicht mehr als selbstständiges Selbstbewusstsein beweisen, sondern eben es bloß qua Konsum vernichten. Dazu kommt dann, dass diese Gegenstände eben auf der anderen Seite schon Gegenstände der Entfremdung sind, insofern sie eben Produkte der Entfremdung in erster Instanz, so wie sie Marx beschreibt, sind. Und das heißt, die Verdinglichung scheitert hier noch nicht mal mehr, sondern sie muss gar nicht mehr gewagt werden. Günther Anders nennt es auch Widerstandslosigkeit der Welt oder eben bezeichnet es als zweite Entfremdung. In den Massenmedien, das ist so ein bisschen, da verbindet sich das insofern, als dass er sagt, dass die technische Reproduktion öffentlicher Ereignisse diese de facto zum Konsumgut macht. Also auch die öffentlichen Ereignisse sind irgendwie nichts mehr, an dem ich mich als selbstständiges Selbstbewusstsein erlebe oder so, zu dem ich mich als Selbstbewusstsein verhalte, sondern ich sitze halt zu Hause im Sessel und es wird irgendeine Reproduktion quasi von dem Ereignis gesendet. Dabei ist entscheidend, dass es für alle dasselbe ist. Also so öffentliche Ereignisse, bei denen man als verkörpertes Individuum anwesend ist, haben diese Eigenschaft, dass alle irgendwie eine andere Perspektive haben. Dass alle irgendwie einen anderen, was anderes sehen, anders auf die Situation draufschauen, andere Aspekte mitbekommen, weil man eben, weiß ich nicht, allein schon so Sachen wie groß oder klein, ich weiß nicht, Inwiefern das nachvollziehbar ist. Ich merke das immer sehr, wenn ich zum Beispiel hohe Schuhe trage. Es sieht die Welt tatsächlich einfach ein bisschen anders aus. Und das macht halt was, wie man dann eben Ereignisse wahrnimmt. Diese Unterschiede gibt es alle nicht mehr. Wir kriegen alle exakt dieselbe Folie in diesen Kasten, können vielleicht noch unseren Sessel irgendwie unterschiedlich positionieren, aber das 3D-Erlebnis ist halt nicht so gut. Das bedeutet aber eben auch, es macht keinen Unterschied, wer vor dem Endgerät sitzt. Wenn es eh dasselbe gesendet wird, macht es auch keinen Unterschied, wer das wahrnimmt. Das führt dann dazu, dass das repräsentierte Geschehen eben eher zur Kenntnis genommen wird, als eben Gegenstand der Erfahrung überhaupt werden zu können. Und das heißt halt auch, dass egal ist, was repräsentiert wird, weil es eben eh nur zur Kenntnis genommen wird. Alles, was erscheint, ist irgendwie gleich nah, gleich fern. Alles ist in diesem Kasten vor mir. Völlig egal, ob das jetzt irgendwie 5 Kilometer weit weg oder 500 Kilometer weit weg oder 5000 Kilometer weit weg ist. Und gleichzeitig ist auch alles gleich fremd und gleich vertraut. Das ist ja alles in meinem Zimmer. Völlig egal, ob das jetzt irgendwie so eine normale Situation ist, die da gezeigt wird, die ich auch kenne oder irgendwas, was mir völlig fremd ist. Vollkommen egal. Das nennt Anders dann die Verbiederung der Welt und sagt quasi, dass also Technik steht genau zwischen dem Subjekt und seiner Wirklichkeit. Also statt zwischen diesen beiden zu vermitteln, irgendwie diese Bearbeitung, diese Auseinandersetzung mit der Welt zu unterstützen, was irgendwie total großartig wäre, steht es dazwischen und gibt vor, es müsste überhaupt keine Vermittlung geben. Was bedeutet das für Social Media? Ich denke, es gibt relativ viele Parallelen. Und zwar als allererstes, so würde ich quasi die Infrastruktur der Plattform vergleichen wollen mit Produktionsverhältnissen, weil sie eben vorgegeben sind. Ne? Also es sind vorgegebene Formen, innerhalb denen ich irgendwie tätig werden kann. Und jede Interaktion führt ja auch dazu, quasi diese Infrastruktur zu verstärken. Also es ist irgendwie klar, was bearbeitet wird, es ist klar, wie das bearbeitet wird. Weil nämlich, hatten wir eben schon, es nicht so konkret darum geht, was genau ich jetzt als Content hochlade, sondern eben, wie das eingeordnet wird. Also ne, die hochgeladenen Informationen werden halt in diese bereits bestehende Infrastruktur integriert. Sie werden eingeordnet, sie werden auch durch unser Nutzungsverhalten aktiv eingeordnet. Ne? Also wenn man Personen verlinkt, Hashtag setzt, sowas auf einen Post antwortet, mit Kommentar retweetet, was es halt so für Möglichkeiten gibt, je nach Plattform, macht man genau das. Und zweitens ordnen ne, die bereits vorhandenen Informationen das eben auch ein. Das heißt, mein Content ist eigentlich viel, 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 viel mehr eine Aussage über die anderen Nutzerinnen als über mich. Weil viel interessanter ist, wer das liked, wer sich dazu wie verhält und sowas. Also genau, eine Aussage über die anderen Nutzerinnen entsprechend deren Interaktion. Und da geht es dann auch wieder um diese raumzeitlichen Aspekte der Nutzung, die eben verknüpft wird. Ist nicht so zufällig, dass irgendwie mittlerweile alle Plattformen, also Instagram hat das zum Beispiel ganz lange nicht, alle Plattformen diese Direct Messaging Services haben. Das ist einfach eine super interessante Zusatzinformation, wer eigentlich im Hintergrund dieser Plattform die ganze Zeit miteinander in Verbindung steht und zu welchen Zeiten und sowas. Und das sind halt, diese sind Zusammenhänge zwischen den einzelnen Daten, sind das Produkt. Und das ist aber überhaupt nicht ersichtlich. Also deswegen denken Leute ständig, sie wären das Produkt in so einem Sinne von, also das gibt's auch. Ne? Das ist so ein bisschen das klassische Problem. Es ist nicht nur das eine, aber das scheint mir das zu sein, was immer so im Hintergrund steht. Deswegen hebe ich das hervor. Es macht irgendwie die Daten überhaupt verarbeitbar für bestimmte Zwecke. Also Aufschluss über die Ansprechbarkeit für Werbung, für welche Werbung und gleichzeitig aber eben auch Aufschluss über die Ansprechbarkeit als potenzielle Werbentreibende. Insbesondere dann eben auch für politische Werbung. Und aus Sicht der Plattform ist das halt die entscheidende Information und nicht irgendwie der einzelne Inhalt, das einzelne Bild, was ich irgendwie auf Instagram hochlade oder so. Und das ist aber unsichtbar gemacht. Also sowohl, dass es sich dabei überhaupt um Arbeit handelt, als auch das Produkt der Arbeit sind beide unsichtbar für die Nutzerin. Es gibt so Möglichkeiten, also bei Facebook, ne, kennen wir jetzt das Beispiel, was so passiert, wenn man Facebook versucht zu zwingen. halt Einsicht darin zu haben. Das lässt aber immer noch außer Acht, wie bestimmte Interaktionen eben mit anderen in Bezug auf und sowas. Also ne, das ist so ein bisschen, man hat dann das Recht auf dieses eigene, wie heißt das, Verhaltensprotokoll oder irgendwie sowas, glaube ich. Aber eben nicht auf die Zusammenhänge, die noch da hinten mit dranhängen. Und die Interfaces sind eben so angelegt, dass sie zu dieser Arbeit anregen und sie halt gleichzeitig verschleiern, indem sie sie halt total leicht machen, oder? Das ist immer das, wo wir so als Convenience drüber reden. Und Convenience bedeutet halt ganz oft vor allem auch anstiften, das weiterzumachen, von dem man gar nicht weiß, was man da eigentlich macht. Als sehr einfaches Beispiel würde ich das Setzen von Hashtags auf Instagram halt nehmen. Ne? Also es ist so ein aktives Einordnen in den Sinnzusammenhang. Je besser ich das mache, umso besser kriege ich das, was ich haben möchte, nämlich dass Leute, die sich für das Thema, was ich damit gesetzt habe, interessieren für das, was ich hochgeladen habe. Wenn es gut läuft, liken, kommentieren, was auch immer. Das ist quasi meine Belohnung und gleichzeitig ist damit aber die Arbeit auch schon erledigt, das einzuordnen, wo das eigentlich hingehört, was das eigentlich ist. Und das ist das, was ich dann dritte Entfremdung nenne. Es ist nämlich wieder das lebendige Selbstbewusstsein, das sich entäußert, eben beim bewussten Hochladen von Inhalten all diese ganzen anderen Informationen im Hintergrund auch noch herstellt. Genau, und der Maßstab dieser Tätigkeit, deswegen ist es eben entfremdet, geht vom Design der Plattform aus. Ne, es ist die Optimierung der technischen Infrastruktur, an der das orientiert ist, was da möglich ist, wie das geht. Und eben nicht, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, orientiert ist es nicht an der Schaffung einer möglichst guten digitalen Öffentlichkeit. Und da ist auch egal, was man sich darunter vorstellt. Also völlig egal, was wir glauben, was eine besonders gute digitale Öffentlichkeit ist, es ist überhaupt kein Kriterium dieser Technologie. Es ist nicht relevant. Genau. Finde ich sehr wichtig, merkt man, glaube ich. Genau. Und diese dritte Entfremdung hat eben noch den weiteren lustigen Aspekt, weil wenn wir schon bei drei sind, ist sie nämlich auch dreifach. Einmal wird die geleistete Arbeit an der Technologie selber gar nicht als Arbeit erfahren. Das bedeutet, die stattfindende Entäußerung wird nicht als Entäußerung erfahren. Und das bedeutet, dass sie eben die im Produkt verdinglichte Subjektivität gar nicht als Entfremdete, sondern eben nur als Fremde wahrgenommen werden kann. Hier verschleiert nicht mehr, wie Marx das beschreibt, die Warnform, die sozialen Verhältnisse, sondern die selbst warnförmig gewordenen sozialen Beziehungen verschleiern die Produktionsverhältnisse als Produktionsverhältnisse. Im Bild von Basis und Überbau ist das so quasi die Basis, ne? Also die technische Infrastruktur, die selbstzweckmäßig vorgibt, was da überhaupt passieren kann, ist quasi die Basis. Die legt nicht genau fest, was im Interface passiert, gibt aber eben den Rahmen vor, was überhaupt passieren kann. Ist quasi das, was ich dann jetzt anschaue, sozusagen der Überbau. Ganz zentrales Moment von modernen Massenmedien, so wie auch anders sie noch beschreibt, ist halt da schon, dass Privates öffentlich verhandelt wird. Es ist die Fortsetzung der privaten Sphäre in die Öffentlichkeit. Und das hat ein ganz fundamentales Problem. Privat bedeutet die Abwesenheit anderer und die Abwesenheit der Aufmerksamkeit anderer. Die ständige Anwesenheit der anderen wird als störend empfunden und wird damit zu etwas, was reguliert werden muss. Und genau darauf sind soziale Medien quasi die Antwort. Einmal, weil sie eben die Möglichkeit der Interaktion bieten und des Eingriffs in das Dargestellte. Genau, und das heißt halt, ich kann entscheiden, was abgebildet wird. Also wir haben nicht mehr dieses Problem quasi vom Fernseher, dass allen dasselbe gezeigt wird, sondern ich kann mich selber entscheiden, wem ich folge. Meine Timeline wird auch generiert anhand meiner Follow-Entscheidungen, anhand meiner bewussten Interaktion mit anderen Accounts. Und deswegen kann ich quasi so ein bisschen entscheiden, welche Öffentlichkeit, welche anderen mir eigentlich auf die Nerven gehen dürfen. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Plattform. Bei Instagram ist es besonders krass, weil man sieht tatsächlich nur und ausschließlich Content von den Accounts, die man abonniert hat. und Werbung, auch sehr wichtig. Und über das Auftauchen der Inhalte können wir dann auch wieder in allen Plattformen auf verschiedene Weise irgendwie entscheiden. Na, also man kann eben auch, also ne, bei Twitter gibt es dieses Phänomen, dass einem auch Sachen angezeigt werden, die andere liken, dass Leute diese unangenehme Eigenschaft haben, Sachen zu retweeten, die man selber gar nicht sehen wollte oder so. Also, ne? Und dann kann man eben auch wieder mit Muten und Blocken und so das weiter regulieren. Über das Auftauchen von Werbung kann man keine Entscheidung treffen, das ist auch wichtig. Gleichzeitig, und das scheint mir auch besonders hervorzuheben zu sein, bedeutet ja, das ständige Genervtsein von der Anwesenheit anderer auch zu wissen, dass man die anderen immer mit seiner Existenz nervt. Und ich glaube, das ist so eins der zentralen Bedürfnisse, die so Social Media wie Instagram oder so zum Beispiel abholen. Es ist nämlich genau diese Vergewisserung, dass man den anderen die eigene Existenz auch zumuten darf. Also durch die Vergabe von Likes und andere Arten der Interaktion kann man sich quasi Zustimmung zur jeweils eigenen Darstellung der Existenz holen. Und das ist auch das, was passiert. Ne? Also wenn man sich so anschaut, was für ein Content da so hochgeladen wird, dann ne, gibt es natürlich irgendwie auch sehr artsy Sachen, aber oft ist das sowas wie irgendwie Outfit of the Day oder so. Ja, cool. Also ne? Wir dokumentieren jetzt, dass wir uns angezogen haben. Welches Bedürfnis steht dahinter, das zu tun? Welches Bedürfnis steht dahinter, das öffentlich zu machen? Welches Bedürfnis steht dahinter, dafür Bestätigung in Form von Interaktion zu kriegen? Damit ist aber auch der eigene Content immer Werbung für die Zustimmung zur eigenen Existenz, die in Interaktion quasi oder ja, bemessen wird. Das privilegiert eben genau solche banalen Inhalte, weil die eben dazu neigen, dass man denen besser und von möglichst vielen zugestimmt werden kann, möglichst leicht zugestimmt werden kann. Es ist eben ja, also so relatable quasi, ne? So Content funktioniert sehr gut. Es darf nicht zu komplex sein, es darf nicht zu kontrovers sein, es darf nicht zu abstrakt sein. Und das ist natürlich dann ein kleiner Ausschnitt von dem, was es gibt. Also gibt es dann auch immer wieder tatsächlich irgendwie Artikel drüber mit so schönen Überschriften wie alles sieht gleich aus auf Instagram. So, ja, natürlich. Weil irgendwie einigermaßen klar ist, was auf jeden Fall funktioniert und das wird dann eben auch reproduziert. Genau, weil aber das auch schon aussieht wie Werbung, kann man da dann auch direkt noch mit reinnehmen, dass ja tatsächlich alles Werbung ist. Ne? Also sowohl das, was da als gekaufte Werbung stattfindet, als auch eben das wie Werbung aussehende, um Aufmerksamkeit heischende Accounts, ist tatsächlich alles Werbung, nämlich dafür die Plattform zu nutzen. Sie immer wieder aufzurufen, sie mit mehr Content zu füllen und damit eben einerseits selbst an der Infrastruktur der Plattform zu arbeiten und andererseits aber eben auch durchgehend andere zu motivieren, die Plattform zu nutzen und aufzurufen und ihrerseits an der Infrastruktur der Plattform zu arbeiten. Und weil eben diese Sozialität quasi die Entlohnung ist dafür, dass man das tut, muss sie auch wieder widerstandslos sein. Sie muss widerstandslos konsumierbar sein. Da holt sich dieses Relatable ein. Das darf nicht nerven, das darf nicht stressen, weil sonst würde das quasi diese Arbeit, die im Hintergrund passiert, stören. Und das bedeutet halt, dass dieses Leiden, das da ist, oder was im Ausgangspunkt quasi diese wahnförmig gewordenen sozialen Beziehungen, die immer irgendwie da sind, die immer irgendwie nerven, in der so die Existenz des anderen schon überhaupt störend empfunden wird, wird eben nicht abgeschafft, was so ein bisschen das Versprechen ist, sondern produktiv gemacht. Und dadurch wird die Isolation, um die es von Anfang an ging, quasi verstärkt. Dazu kommt dann, dass diese virtuelle Öffentlichkeit eben einerseits keine Pluralität von Perspektiven abbildet, sondern nur eine Pluralität von Ausschnitten. Das heißt, virtuelle Öffentlichkeit ist keine. Und zwar einerseits, weil das eben keine Öffentlichkeit ist, und andererseits, weil das Ziel ja gerade darin besteht, bestimmte materielle Effekte zu erzeugen. Also ne, wenn mir Werbung für Dinge eingespielt wird, dann soll der materielle Effekt erzeugt werden, dass ich wahlweise eine entsprechende Seite im Internet oder einen Ort, der dafür geeignet ist, in der äußeren Welt aufsuche und das kaufe. Das ist ein materieller Effekt, das ist kein virtueller und darum geht es genau. Da kann man dann wieder mit Günther Anders sehr nett eine Sache einfangen, und zwar, was immer wieder beklagt wird, ist die Geschwindigkeit von Social Media. Und es gibt in der Antiquiertheit des Menschen eine Stelle, wo Anders sagt, das Tempo sei nur eine Form der Produktion, des Produktionswechsels und des Konsums. Und das heißt dann eben im Kontext mit Social Media, dass das einerseits die Geschwindigkeit ist, in der die Sinnzusammenhänge zwischen Informationen hergestellt werden und hergestellt werden sollen, und auf der anderen Seite die Geschwindigkeit, mit der die beworbenen Waren hergestellt werden und abgesetzt, also konsumiert werden müssen. Deswegen muss das Tempo ausreichend hoch sein. So, und ich meine, dass ich damit quasi gezeigt hätte, dass es nicht eine Frage der Verwendung ist. Also das ist so ein bisschen das, was auch dahinter steht. Es gibt nicht irgendwie so eine subversive Nutzung von diesen Medien, in der man quasi deren Absichten unterlaufen könnte oder sowas. Oder irgendwie, dass das eine gesellschaftliche Entscheidung ist, quasi wie man die verwendet, und dann wäre das irgendwie kein Problem. Sondern entscheidend ist, welche Verwendung antizipiert wird im Design, in der Herstellung, und welche Entscheidung darüber, wofür die jeweils nützlich sein soll, gefallen ist, bevor die hergestellt wird. Das ist das, was darüber entscheidet, wie und wofür diese Technik am Ende nützlich ist. Ganz gutes Beispiel fand ich vorgestern im Tails-Vortrag, wurde gesagt, sie haben sich so kleine Karas quasi gebaut, also ihre potenziellen Nutzerin quasi irgendwie versucht zu antizipieren als so verschiedene Personen, weil sie das selber als wahnsinnig hilfreich empfinden beim Entwickeln. Und das ist quasi so parallel dazu. Das wäre das, worum es gehen würde. Und nicht irgendwie, also zu glauben, dass wenn man jetzt irgendwie da andere ästhetische Entscheidungen trifft, nach denen man Sachen hochlädt, wenn man da bessere inhaltliche Entscheidungen trifft, die man hochlädt oder so, dann würde man das verändern, dann könnte man die Dynamik verändern. Ich behaupte, dass das nicht so. Ich behaupte, wir brauchen quasi so alternative soziale Medien, die wir ja teilweise schon haben. Ist jetzt eh schon viel zum Fediverse gesagt worden in den letzten Tagen. Es kommt ja auch noch mehr. Und nur da ist es meiner Meinung nach möglich, überhaupt die Frage zu stellen. Und dass da eben die Infrastruktur eigentlich noch stärker sein muss, damit das überhaupt auch funktioniert, die Debatten so zu führen, wie das sein müsste. Genau.
Ja, vielen, vielen Dank für den Talk. Gibt es Fragen aus dem Publikum direkt? Eine haben wir da schon mal. Bitte schön.
Das orange Mikro angeschaltet soll sein. Jetzt, genau. Ich überlege, also das Technikdesign, das hat ja grundsätzlich schon ein paar so Ideen zu berücksichtigen, wie Sachen gut werden können. Wie kann die Philosophie da noch viel stärker hinein? Wie kann die da mithelfen, dass das dann nicht nur Checkboxen sind, ja, habe meine User gefragt, ja, haben mir vorgestellt, so schauen meine User aus, sondern dass man sowas wie eine, ich weiß nicht, bessere Identifizierung mit all diesen Arbeits- und so weiter Schritten in der Technik da auch umsetzen kann?
Also ich glaube, das Erste ist tatsächlich Sichtbarkeit. Also dass tatsächlich irgendwie einsehbar ist, was man da eigentlich tut. Das müsste viel, viel klarer und viel, viel deutlicher sein. Ich glaube, dass man diesen Teil mit was macht das, mit irgendwie der Subjektivität, die daran möglich ist, das ist natürlich auch eine späte Stufe. Also zu sagen, es geht irgendwie um ein Interface von irgendeiner App, ist eine sehr späte Stufe. Deswegen heißt das jetzt auch die x-te Entfremdung, weil ganz viele andere Sachen sind vorher schon passiert. Also wir haben so ein ähnliches Phänomen ja auch in der Hardware. Das ist jetzt auch irgendwie die Tage ja schon irgendwie mehrfach vorgekommen, dass sich eben auch schon das Smartphone ja völlig entzieht eigentlich. Das möchte nicht von mir geöffnet werden und solche Sachen. Ne? Das möchte das nicht, das möchte auch nicht, dass ich daran irgendwas bastel. Sowas ist, glaube ich, auch wichtig. Da müsste man tatsächlich auch noch früher ansetzen. Ich glaube nur, das ist der Punkt, warum Social Media gut funktioniert. Es ist relativ leicht, da drin auch so Sachen mal auszuprobieren. Ne, also Instagram finde ich immer so ein schönes Beispiel, weil die so nach und nach Features dazugepackt und wieder runtergenommen haben und so. Und dass man so ein bisschen ausprobieren kann, was eigentlich passiert, wenn man dieses macht und wenn man jenes macht. Und darauf dann in Folge vielleicht hoffen, Rückschlüsse ziehen zu können, was das für Hardware bedeuten könnte.
Okay. Gibt es noch, willst du direkt darauf antworten oder sonst würde ich sagen, gibt es noch andere Fragen? Gut, nein, dann nochmal.
Ja, also ich finde genau diesen Aspekt interessant, sozusagen von den Rückschlüssen wegzukommen und eher ins Extrapolierende hinein. Weil was du uns gebracht hast, soweit ich mitgekommen bin, und ich schaue es mir nochmal Satz für Satz in der Aufzeichnung an, weil ich habe bei Weitem nicht alles verstanden, worüber du geredet hast. Das war ja schon auch eine Rückschau immer, nicht? Also das war, wir sind jetzt im Heute und wir können verstehen, wie die Plattformen vielleicht so geworden sind und wie sie heute sind. Auf der anderen Seite kann ich daraus jetzt auch projizieren sozusagen. Also kann ich dann sagen, es soll eine andere Richtung geben, wir müssen irgendwo abbiegen und zwar so herum.
Ja, also das schwierig. Also das Erste wäre halt tatsächlich die Infrastruktur auch für Nutzerinnen zu etwas zu machen, an dem man eben bewusst tätig wird, in das man bewusst eingreifen kann. Weil jetzt ist das so, bewusst eingreifen kann ich irgendwie in meinen Feed und wenn ich einen ganz verrückten Tag habe, dann kann ich da sogar was löschen. Also es ist so, das ist schon wirklich sehr, 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 sehr begrenzt, was da irgendwie machbar ist und worin man sich selber so als tatsächlich tätig erfahren kann. Und ich glaube, das wäre was, dass man sehr viel mehr darauf eingeht, wie eigentlich diese Infrastruktur, die im Hintergrund läuft, gestaltet sein soll, da bewusst auch Wünsche artikulieren kann und nicht eben einfach nur irgendein Verhalten hat, aus dem dann gesagt wird, ah ja, so und so wird das also abgefragt, nachdem wir bereits 597.000 Entscheidungen getroffen haben. Funktioniert das überraschenderweise so, wie wir das antizipiert hatten, wenn wir diese dann getroffen haben werden und die Möglichkeiten schon total begrenzt sind. Also viel, viel, viel mehr auf jeden Fall Nutzerinnen einbinden, welche Infrastruktur das ist, was das möglich macht, wie das auch aussieht. Und so.
Dankeschön. Jetzt noch eine Frage aufgetaucht von jemand anderem. Nein? Na gut, dann würde ich sagen nochmal vielen, vielen Dank und einen großen Applaus nochmal.